Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Religion lässt sich in der Geschichte von Kunst kaum trennen, weil Künstlerinnen und Künstler immer wieder sich ja mit Religion und Transzendenz beschäftigt haben, weil eben ja auch die Religionen und religiösen Praktiken sich per Definition mit existenziellen Fragen auseinandersetzen. Die Kunstform Film ist da natürlich keine Ausnahme. Und wir blicken im Folgenden auf die aktuell laufende Berlinale und zwar genau unter diesem Fokus. Welche existenziellen Fragen werden in den Berlinale-Filmen verhandelt? Es geht um Freiheit in der Religion, um Freiheit von der Religion. Und es geht natürlich auch um Leben und Tod. Kirsten Dietrich war für uns auf der Berlinale unterwegs.
Hinter einem Insektengitter zwitschert ein Vogel. Wollte Gott wirklich, dass Frauen als Menschen zweiter Klasse leben, deren Meinung nichts gilt, überlegt Mona. Die Welt hinter dem Vogel sieht Mona nur unscharf. So wie sie auch sonst außerhalb des Hauses die Welt nur durch einen Schleier sehen darf. Denn in Monas Familie in Saudi-Arabien übt der Vater die absolute Herrschaft über alle Familienmitglieder aus. Mona will das nicht mehr mitmachen. Ihre bevorstehende Hochzeit will sie als Chance zur Flucht nutzen. Ich werde aufnehmen, was ich kann, sagt Mona. Der Dokumentarfilm Saudi Runaway besteht nur aus dem, was Mona mit ihrem Handy unter dem Schleier gefilmt hat. Regisseurin Sue Meures hat sie online kennengelernt, über eine Gruppe, die saudischen Frauen bei ihrer Flucht aus dem patriarchalen System helfen will.
Wir haben am Tag ungefähr 5 bis 6 Stunden lang gechattet. Sie hat mir ihr Footage geschickt, das sie aufgenommen hat, und ich habe auf das Footage reagiert, also auf das Filmmaterial. Und wir haben zusammen einen Stil entworfen, eine Filmsprache gefunden, und das war unsere Zusammenarbeit.
War sie da nicht weniger Regisseurin und mehr Fluchthelferin? Nein, sagt Meures. Mona sei eine so selbstverantwortliche Person, sie habe nicht einmal um Hilfe gebeten.
Naja, sie war sehr, sehr zielstrebig. Und die Zweifel, die sie hat, also durchwegs, also sieht man im Film, ich meine bis zur letzten Sekunde, das waren natürlich Zweifel, die absolut authentisch sind, weil sie das Land einerseits liebt, sie liebt ihre Familie, sie wollte eigentlich nicht gehen, aber es war einfach klar, sie kann unter diesen Umständen nicht weiter dort ihr Leben fristen.
Mona wendet sich gegen das patriarchale System Saudi-Arabiens, sagt die Regisseurin, nicht gegen den Islam. Die junge Frau filmt sich in den Wochen vor ihrer Flucht auch bei einem Besuch in der Kaaba, dem Heiligtum in Mekka. Dort ist sie berührt davon, dass Männer und Frauen aus aller Welt gemeinsam den schwarzen Würfel umrunden. Ich fühle etwas hier. Ich fühle Schönheit und Würde, sagt Mona.
Und ich glaube, das Problem ist, dass wenn man sich in diesen engen Systemen bewegt, gleichzeitig aber durch die sozialen Medien eine unglaubliche Vergleichbarkeit hat mit dem Rest der Welt, dass es da einfach zu einem wahnsinnig großen Druck kommt.
Auch in dem Film Notre Dame du Nil sind die Hauptfiguren weiblich. Er spielt in einer katholischen Mädchenschule hoch in den Bergen im Süden Ruandas. Auf den ersten Blick ist das eine Eliteschule mit strenger Disziplin. Doch hinter den Kulissen bröckelt die koloniale Herrschaft, von der die Kirche ihre Macht borgt. Regisseur Atik Rahimi findet dafür ein elegantes Sinnbild. Predigten unterlegt er mit Jazz. Es ist sowieso nicht wichtig, was erzählt wird. Der Film Notre Dame du Nil spielt im Jahr 1973, gut 20 Jahre vor dem Genozid, der ungefähr 1 Million Tutsi und kritische Hutu das Leben kostete. Man sieht, wie Kolonialherrschaft und Christentum dafür die Wurzeln legen. Als radikalisierte junge Hutu-Männer in der Klosterschule die Schülerinnen jagen, die sie als Tutsi identifizieren, tun die Nonnen nichts. Es erfüllt mit Scham, Nonnen und weiße Lehrer zu sehen, wie sie nur ihre eigene Haut retten, keine der ihnen anvertrauten Schülerinnen. Wenn die Hilfe erfahren, dann nur von anderen Mitschülerinnen. Und im Rückzug auf die indigene, vorkoloniale Religion, im Film vertreten von einer Wettermacherin.
Diese Regenmacherin, diese Hexe, symbolisiert den Archetyp des ruandischen Volksglaubens,
erklärt Regisseur Atik Rahimi im Presseheft zum Film.
Für die jungen Mädchen symbolisiert die Hexe unbewusst eine Zuflucht, in der sie Schutz finden können, mit ihren uralten Bildern und Symbolen. Und zwar immer, wenn sie bedroht werden, von der Kirche, von der Kolonialherrschaft oder von politischer Gewalt.
Wer glaubt, muss auch bekennen und etwas tun. Und das bedeutet mehr, als im Gottesdienst das Glaubensbekenntnis mitzumurmeln. Der slowakische Film Služobníci, auf Deutsch Diener, erforscht in kühlen, klaren Schwarz-Weiß-Bildern, was das heißt. Der Film spielt in Bratislava der frühen 1980er Jahre, damals noch Teil der kommunistischen GSSR und deshalb mit einer katholischen Kirche, die tief gespalten ist über die Frage, ob sie mit dem Staat kooperieren soll oder sich in den Untergrund zurückziehen.
Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri.
Noch knobeln die beiden Priesteramtskandidaten Juraj und Michael mit Schnick, Schnack, Schnuck um den besseren Platz im Stockbett. Doch schnell sind wichtigere Entscheidungen dran. Sollen sie Flugblätter der Untergrundkirche verteilen? Sollen sie sich der regimetreuen Priestervereinigung Pacem in Terris anschließen oder doch lieber Informationen an Radio Freies Europa weitergeben? Ausgangspunkt für Ivan Ostrochowskis Film war ein Hungerstreik, mit dem Priesterkandidaten in Bratislava in den 80ern ihre Kirche von zu großer Anbiederung ans kommunistische Regime abhalten wollten.
In the 50s was sent to monks and priests to prison, some was killed.
In den 50er Jahren wurden Mönche und Priester ins Gefängnis gesteckt, einige getötet. In den 70er und 80er Jahren wählte das System dann einen anderen Weg. Es stellte die Kirche vor die Wahl. Wenn ihr das totalitäre System toleriert, geht es euch gut. Wenn nicht, dann lebt ihr im Dreck und habt kein Geld. Ich glaube, das hat die Kirche mehr zerstört als die körperliche Gewalt der 50er Jahre.
Mit dem Blick von heute verurteilt man schnell den Leiter des Priesterseminars, der dabei sitzt, als die Staatssicherheit einen seiner Studenten beim Verhör prügelt. Aber vielleicht war ja wirklich auch der Erhalt der Institution Kirche wichtig und nicht nur das Leben der Einzelnen, fragt sich zumindest der Regisseur.
Die Menschen mussten diese Entscheidungen treffen. Und er denkt, wir sind hier seit 2000 Jahren, während es mit dem Kommunismus vielleicht in 20 Jahren wieder vorbei ist. Totalitäre Systeme zwingen Menschen zu falschen Entscheidungen.
Entscheidungen auf Leben und Tod, aber im viel wörtlicheren Sinne. Das ist auch das Thema in einem Spielfilm aus dem Iran. Yalda, eine Nacht für Vergebung, spielt ganz konzentriert während der Aufzeichnung einer Fernsehsendung. Drei, zwei, eins. Freude der Vergebung ist live auf Sendung. Zu Tode Verurteilte können dort um Vergebung bitten, wenn es nach dem iranischen Recht in der Hand der geschädigten Person liegt, die Todesstrafe zu fordern oder eben zu vergeben. Im Namen Gottes des Barmherzigen begrüßt der Moderator zu einer neuen Folge. Kann Mona der jungen Mariam vergeben? Die junge Frau hatte mit Monas Vater eine sogenannte Genussehe geschlossen, eine legale Beziehung unterhalb des Status einer vollen Ehe. Bei einem Streit stürzte der Mann, starb dabei. Soll jetzt Mariam dafür sterben? Das wird auf der Bühne einer Show im Fernsehen verhandelt. Ein vergleichbares Format gibt es im Iran übrigens wirklich. Schon dieses Setting ist faszinierend, aber noch faszinierender ist, wie sich die scheinbar einfache Schuldfrage immer weiter auffächert. Was begründet Vergebung? Wer darf überhaupt vergeben? Und wie viele selbstsüchtige Motive stecken auch hinter der aufrichtigsten Reue? Der Film Yalda, eine Nacht der Vergebung, spielt das in einem intensiven Kammerspiel durch.
Aya Mariam Komijani mustaq bakhshish hast? Jawab yek, bale.
Verdient es Mariam Komijani, dass ihr vergeben wird? Texten Sie eins für Ja und zwei für Nein. Bleiben Sie dran, fordert der Moderator auf. Das lässt sich von allen vorgestellten Filmen sagen. Sie bleiben dran an existenziellen Fragen und finden mit filmischen Mitteln aufregende und anregende Antworten.
Von der Berlinale war das Kirsten Dietrich über existenzielle Fragen in den dortigen Wettbewerbsfilmen.